Kannst du dir vorstellen, ein Sachverhalt ist ein Problem und gleichzeitig ist der gleiche Sachverhalt kein Problem? Klingt ein bisschen wie Quantentheorie oder wie Trickkiste oder herzlich willkommen in der Welt des Reframing, einer tollen systemischen Methodik. Systemisch liegt hinter dem Reframing etwas Grundsätzliches. Es geht um Beobachtung und um die Rolle des Beobachters oder der Beobachterin, letzte Konsequenz, um Beobachtungskriterien. Mit dieser Episode möchte ich das Denkprinzip des Reframing erläutern und möchte in der folgenden Episode, in der zweiten Episode zum Thema Reframing, 7 Methoden vorstellen, mit denen du ganz konkret in deinem privaten und beruflichen Kontext reframen kannst. In dieser Episode möchte ich dir darüber hinaus zeigen, dass Reframing nicht nur für dich, sondern auch für die von dir Beobachteten eine tolle Methodik ist. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. In der heutigen Episode möchte ich mit dir das Denkfundament beleuchten, welches sich hinter Reframing verbirgt. Denn ich persönlich finde es wichtig, nicht nur die Methode zu verstehen und deren Anwendung zu verstehen, sondern auch zu wissen, warum funktioniert diese Methode überhaupt. Und demzufolge heute das Denkfundament und dann können wir nächste Woche auf diesem Fundament super 7 konkrete Methoden draufsetzen und an Beispielen erläutern, sodass dieses Fundament und das darauf aufgebaute Haus, könnte man sagen, dann schön tragfähig wird und funktional ist. Und darum geht es in letzter Konsequenz, dass du die Methode des Reframing für dich persönlich, aber auch für die Beobachtung von Situationen für dich und für andere toll einsetzen kannst. Was heißt nun Reframing systemisch eingeordnet oder worauf gründet überhaupt die Kernidee? Die Kernidee, würde ich sagen, ist, dass die Bedeutung nie objektiv entsteht. Wenn also eine Bedeutung entsteht, dann ist die immer konstruiert und zwar konstruiert von Beobachter oder Beobachterin und das wiederum kann eine natürliche Person sein oder ein soziales System. Und hier genau liegt auch der Schlüssel zum Reframing. Es geht nicht darum, dass wir Realitäten verändern wollen oder können, sondern wir verändern die Art, wie beobachtet und, wie wir später sehen, bewertet wird. Vielleicht gleich ein Punkt vorweg. Reframing heißt dabei nicht, etwas schön zu reden, also alles in einen rosaroten Rahmen zu legen, sondern Reframing heißt zu prüfen, ob man es auch anders sehen kann. Denn, das wird man auch später sehen, man kann die Methode auch aus dem Positiven ins Negative nutzen, genauso wie vom Negativen ins Positive oder vom Neutralen ins Neutrale oder hin und her, wie man möchte. Man kann die Reframing-Methode im privaten Kontext genauso einsetzen wie im beruflichen, das heißt in Führung, in Organisationsentwicklung, in Teams, also ein vielfältiges Werkzeug, welches wir gemeinsam beleuchten möchten. Wenn also Beobachtung nie objektiv ist, wenn es immer ein Subjekt braucht, nämlich eine beobachtende Instanz, dann können wir uns dieses Prinzip ja auch für eine Methode zurechtlegen. Dann können wir ja auch selbst uns die Frage stellen, wie könnte man es denn noch sehen? Und genau das ist die Idee, die hinter Reframing steckt und die wir so nach und nach entfalten werden. Das heißt, wir haben es aus meiner Sicht mit einem Dreiklang zu tun, mit einer künstlichen Trennung von Dingen, die meistens sehr schnell miteinander verbunden sind, und zwar mit Beobachtung, Bewertung und Handlung. Ich wiederhole das nochmal. Beobachtung, Bewertung und Handlung. Und gerade die ersten beiden Dinge, die Beobachtung und die Bewertung, die werden meistens in einem gedacht. Und da sind wir alle nicht frei davon. Das heißt, wir beobachten etwas, irgendeine soziale Situation, irgendeine konkrete Situation, irgendwas und bewerten es in irgendeiner Art und Weise. Das ist toll, das ist prima, das ist großartig, das ist gefährlich, das ist grausam, ja, das ist ganz schrecklich, was auch immer. Das heißt, Beobachtung und Bewertung liegen ganz nah beieinander. Und je nachdem, wie ich beobachte plus bewerte, folgt meistens daraus die Handlung. Ich mache irgendwas, ich sage was dazu, ich renne weg, ich renne hin, ich gehe dazu, ich gehe davon, ich sage was Aggressives, ich streite mich, ich versöhne, was auch immer die Handlung sein mag. Die Handlung kann konkret erfolgen, die Handlung kann kommunikativ erfolgen, es erfolgt eine Handlung auf Basis von Beobachtung und Bewertung. Und nun ist die Idee, die ich mit dir diskutieren möchte, Beobachtung und Bewertung, diese beiden Dinge, die sehr eng beieinander liegen im täglichen Erleben, künstlich zu trennen. Das heißt, ein kleiner gedanklicher Umweg, die Trennung von Beobachtung und Bewertung. Das heißt, wenn ich einen Kollegen etwas Schwieriges machen sehe und sage, der Kollege ist schwierig, dann habe ich sofort bewertet. Oder meine Mitarbeitenden sind nicht motiviert. Zack, bewertet. Oder mein Partner sucht immer Streit. Zack, bewertet. Oder meine Kinder sind faul. Zack, bewertet. Ich habe jetzt nur negative Beispiele genommen, die sitzen besser. Man könnte aber auch sagen, mein Kollege ist großartig oder mein Partner sucht Harmonie oder meine Kinder sind fleißig. Man könnte aber alles auch anders sehen. Und das ist die Idee des Reframing und darum geht es. Das heißt, welcher Bewertungsrahmen, könnte man sagen, wäre noch möglich? Oder wie könnte ein anderes Subjekt die Situation, die ich beobachte, gerade mit anderen Augen beobachten und hier zu einer anderen Bewertung und gegebenenfalls zu einer anderen Handlung kommen? Würde man es systemtheoretisch ganz sauber betrachten, käme man vielleicht zur Einschränkung, dass Beobachtung und Bewertung gar nicht sauber getrennt werden kann. Denn jede Beobachtung ist immer auch schon ein Stück weit Bewertung. Es beginnt ja schon mit der Frage, wo schaue ich denn eigentlich hin? Oder der Volksmund, da hast du wohl weggesehen. Das heißt, dann beobachte ich einige Dinge gar nicht, obwohl sie da sind. Und das, was ich beobachte, das ist ja dann auch da. Und damit ist dann eine Bewertung anhängig. Schon alleine die Frage, was ich betrachte, ist also ein Stück weit die Bewertung, ob ich es beobachten möchte oder nicht. Und trotzdem tun wir heute und jetzt mal so, als ob man es trennen könnte. Vielleicht nicht intuitiv, aber kognitiv. Wir nehmen es mal sozusagen mit Absicht auseinander. Wir tun also so, als ob man erst etwas beobachtet und dann bewertet und daraus die Handlung entsteht. Das ist natürlich nicht die Wahrheit, aber ein schönes Denkmodell. Und tatsächlich haben wir hier natürlich noch eine Zirkularität. Das heißt, die Beobachtung, die Bewertung und die Handlung führt natürlich dann wieder zu einer Beobachtung, zu einer Bewertung, zu einer Handlung. Aber wie wir schon gesagt haben, einerseits haben wir die Zirkularität, die immer abläuft. Und zum anderen ist diese hier jetzt mal bewusst gewählte Trennung für die Erläuterung der Methode hilfreich. Aber hier nur ein Denkmodell. Reframing könnte man sich also als Eingriff in die Bewertung vorstellen. Die Beobachtung bleibt gleich. Der Rahmen verändert sich, wir nutzen dann so verschiedene Ideen, wie andere Subjekte bewerten könnten und dadurch kann sich die Handlung verändern. Vielleicht sagt man dadurch was anderes, vielleicht macht man dadurch etwas anderes. Man könnte also meinen, die gleiche Beobachtung führt unter einem anderen Rahmen zu einer anderen Handlung. Das ist die kognitive Idee, die ich heute mit dir teilen möchte und aus meiner Sicht das Fundament der Reframing-Methoden, die wir uns dann im Detail anschauen werden. Weil jeder Mensch und jedes soziale System auf eine objektive Realität anders reagiert, können wir uns also diese Vielseitigkeit zunutze machen und holen alle Ideen, die entstehen könnten, sozusagen in unseren Rahmen hinein, nutzen wir für unsere Bewertung und bauen sozusagen mal Bewertungsrahmen, Bewertungsschematas, die eigentlich gar nicht unsere eigenen sind, die eigentlich die Ideen von anderen Subjekten sein könnten, aber dadurch haben wir verschiedene Möglichkeiten, einen gleichen beobachteten Sachverhalt anders zu bewerten und zu interpretieren. Das ist natürlich umso bedeutender, umso mehr solche Bewertungsrahmen auch in den kommunikativen Raum getragen werden und dort vom psychischen System auch im sozialen System genutzt werden. Wie meine ich das? Nun, irgendeiner beobachtet einen Sachverhalt, bewertet ihn und sagt was dazu. Das wäre dann die Handlung. Das von ihm Gesagte schwappt dann rüber in den sozialen Raum, ist dort wiederum Beobachtungsobjekt derer, die im sozialen Raum sind, indem sie es hören. Die machen sich auch wieder Gedanken dazu und bewerten das natürlich und dann sagen sie wiederum was dazu. Das heißt, auch hier ist wieder eine Handlung in Form der Kommunikation offensichtlich. Und die Kommunikation, die könnte jetzt die ursprüngliche Aussage zum Beispiel unterstützen, manifestieren oder die ursprüngliche Aussage auch runterreden, kleinreden oder die ursprüngliche Aussage auch negieren, einfach gar nicht zur Kenntnis nehmen. Das heißt, das soziale System hat natürlich andere Bewertungsmaßstäbe. Nichtsdestotrotz gibt es hier Rückkopplungsverstärkungs- und Abschwächungseffekte. Also vielleicht wird ein Punkt, der angesprochen wird, durch die anderen runtergeredet, dann wird er auch bei einem selber nicht mehr so groß bewertet. Oder aber man gibt einen kleinen Impuls ins System und das explodiert sofort aufgrund dessen, was reingegeben wurde und verstärkt den Impuls noch. Das heißt, wir haben es hier noch mit einer gegenseitigen Verstärkung zu tun. Ein Impuls, der im psychischen System entsteht, mit einem ganz speziellen subjektiven Rahmen, kann im wiederum subjektiven Rahmen des sozialen Systems eine Verstärkung oder eine Abschwächung erfahren und wirkt dann auf die ursprünglich Sagenden zurück. Und in beiden Fällen, sowohl beim psychischen System als auch beim sozialen System, haben wir den Rahmen der Bewertung. Und man könnte sich selber die Frage stellen, hätte ich das auch anders sehen können? Aber auch das soziale System, das Team, könnte sich die Frage stellen, hätten wir das auch anders sehen können? Also, du siehst schon, dieses Werkzeug, Reframing, lässt sich an vielen Stellen einsetzen und das macht es so besonders. Damit möchte ich hier auch nochmal systematisch zwei verschiedene Arbeitsmethoden des Reframing sauber unterscheiden. Du kannst das Reframing erstens zur Selbstreflexion einsetzen und zweitens zur Beobachtung anderer und zu deren Unterstützung. Schauen wir uns zunächst mal die Selbstreflexion an. Das heißt, du kannst dir die Frage stellen, welchen Rahmen benutze ich gerade und welche Bewertung liegt zwischen meiner Beobachtung und meiner Handlung und könnte man das auch anders sehen? Selbstreflektierend genutzt. Und das kannst du für dich ganz persönlich nutzen, aber du kannst diese Frage auch im Team stellen. Das heißt, du kannst dem Team die Frage stellen, welchen Rahmen benutzen wir hier gerade? Könnten wir auch einen anderen Rahmen benutzen? Kämen wir dann zu einer anderen Erkenntnis, / Bewertung, würden wir dann etwas anderes tun? Aber nun kannst du dich ja auch als Coach positionieren oder mal etwas kleiner gedacht, als Beobachter, der andere beim Beobachten beobachtet. Du könntest also beobachten, mit welchen Rahmen sieht der andere offensichtlich die Situation. Und eigentlich müsste man hier eher eine Hypothese formulieren. Du beobachtest eine Handlung und könntest dir die Frage stellen, wenn du diese Handlung siehst, welche Bewertung des anderen liegt wohl seiner Handlung zugrunde? Das heißt, welcher Rahmen, welcher Bewertungsrahmen wurde wohl vom anderen verwendet, dass er sich so verhält, wie er sich verhält? Denn beobachten kannst du ja nur das Verhalten und kannst eine Hypothese zum Rahmen aufstellen, den du vermutest. Und dann könntest du den anderen oder die andere oder das Team mit diesem Rahmen konfrontieren. Du könntest sagen, ich beobachte gerade dieses Verhalten und mir kommt es so vor, als wärst du wütend. Welche andere Idee wäre denn noch möglich? Welcher andere Rahmen wäre denn auch einsetzbar? Und damit hilfst du den anderen zur Selbstreflexion. Das heißt, dann sind wir wieder bei erstens. Das heißt, du forderst die anderen auf, doch mal den eigenen Rahmen zu überprüfen oder die Frage zu stellen, was könnte helfen, andere Alternativen sichtbar zu machen, andere Handlungsoptionen damit zu ermöglichen. In letzter Konsequenz lädst du dich selbst oder andere zur Perspektivvielfalt ein. Damit hast du mehr Handlungsspielräume. Und darum geht es ja, vielleicht kennst du dieses berühmte Zitat von Heinz von Förster, handle stets so, dass sich die Anzahl der Optionen vergrößert. Und ich finde, das Reframing ist eine wichtige Methode dafür. Denn durch die Anwendung des Reframings, durch die Nutzung verschiedener Schablonen in der Bewertung einer Beobachtung, schaffst du dir einen viel, viel größeren Handlungsspielraum. Denn du kannst dann ja verschiedene Handlungen durchspielen und kannst dich dann für eine aus verschiedenen Alternativen entscheiden. Die Alternativen baust du selbst und dann suchst du dir eine Option aus. Damit gibt es also kein alternativloses Verhalten mehr, sondern nur noch ein bewusst entschiedenes, konkretes Verhalten, welches du hier als das Beste herausgearbeitet hast. Denn es gibt immer mehr als eine mögliche Sichtweise. Das klingt ja bis hierhin wahrscheinlich alles ganz wunderbar, aber Reframing hat auch Nebenwirkungen. Und wenn wir nächste Woche sozusagen die verschiedenen Methoden vorstellen, also das heißt Methoden, mit denen du an dir oder mit anderen arbeiten kannst, dann ist doch heute schon der richtige Zeitpunkt, mal auf die Nebenwirkungen und Missverständnisse einzugehen, die mit dem Reframing verbunden sein könnten. Denn ich finde, es ist wichtig, diese einzuordnen. schauen wir uns zunächst ein weit verbreitetes Thema an, die toxische Positivität. Denn ich könnte ja sagen, ja, Reframing, das ist doch eine rosarote Brille. Mit Reframing kannst du dir ja alles schön reden, schön machen, schön denken. Setze einfach nur die rosarote Brille auf und deine Welt ist rosarot. Wenn also Reframing dazu verwendet würde, alles schön zu färben, sei doch dankbar, andere haben es noch schlimmer, das ist doch eigentlich auch ganz positiv, dann wird das Werkzeug missbraucht. Gaslighting, ein zweites Thema, was mit Reframing gemacht werden könnte, nämlich die Aussage, das siehst du falsch, das ist natürlich aus systemischer Sicht Unsinn, denn niemand sieht etwas falsch. Beobachtungen können gar nicht falsch sein und auch Bewertungen nicht. Eine andere Person beobachtet und bewertet genau so, wie die andere Person glaubt, beobachten und bewerten zu müssen. Aus Sicht dieser Person, dieses Beobachters oder dieser Beobachterung nie falsch, sondern nur anders, als ich es tun würde. Also auch das wäre ein Missbrauch des Reframing, wenn man ihn bewertend einsetzen würde. Denn ich finde, Reframing ist genau das Gegenteil davon. Reframing ist entwertend im Sinne von, ich nehme die Wertung raus und baue mir Alternativen. Dann bewerte ich nicht mehr mit gut und schlecht, sondern sehe die Vielfalt der Möglichkeiten. Ja, und schauen wir uns den dritten Fall an, das dritte Missverständnis, ich nenne es mal die Bagatellisierung, so nach dem Motto, naja, du kannst dir einen etwas schöneren Rahmen bauen und dann ist es doch gar nicht mehr so schlimm. Das kann entlasten, aber auch entlarven. Entscheidend ist hier der Kontext. Das heißt, das kann mal funktionieren, aber wenn ich immer alles sozusagen bagatellisiere, wäre das genauso ein Missbrauch der Methode wie die toxische Positivität, finde ich. Also sich etwas schön zu reden oder zu sagen, naja, so schlimm ist es doch gar nicht, zahlt ja irgendwie in das gleiche Thema ein. Ich finde die erste Nebenwirkung, die toxische Positivität, und die dritte Nebenwirkung, die Bagatellisierung, die sind ähnlich und führen in letzter Konsequenz dazu, dass ich vielleicht Probleme gar nicht mehr sehen möchte oder wegblende und dann sage, okay, die Welt ist ja problemlos, wunderbar, und das ist sie ja nicht. Man würde sich ja ein bisschen die Motivation nehmen, an der Welt oder an den Problemen oder an den Umständen zu arbeiten, die halt vielleicht tatsächlich bearbeitet werden müssen. Das heißt, die Gegenidee insgesamt lautet, dass Reframing keinesfalls sagt, dass ein Problem nicht real ist. Reframing sagt vielmehr, dass ein Problem nicht alternativlos ist. Und man kann es auch andersrum einsetzen und dazu möchte ich dich auch einladen. Stell dir vor, du bist total euphorisch, begeistert. Du hast eine Idee und diese Idee ist in dir selber extrem anschlussfähig. Also du läufst hüpfend durch die Welt, weil du dich so freust über diese großartige Idee. Du erzählst den anderen Menschen, was für eine großartige Idee du hast. Du wirst gleich loslegen damit mit dieser großartigen Idee. Du willst ein Business aufbauen, du willst dein Geld investieren, du willst irgendwohin in den Urlaub fahren, du willst jetzt sofort deinen Job kündigen. Auf jeden Fall hast du eine ganz großartige Idee. Aber man könnte auch diese großartige Idee mit Reframing-Methoden prüfen. Ist es die einzige Alternative, diese großartige Idee umzusetzen? Oder gibt es vielleicht auch sowas wie Risiken und andere Alternativen, die auch denkbar wären? Du kannst also auch eine Euphoriebremse einbauen mit Reframing. Das gleiche im Team. Ja? Es gibt ja auch im Team immer wieder mal Situationen, wo sich alle einig sind, dass es so eine wirklich tolle Idee ist. Und dann könntest du als Spielverderber daherkommen, der in dem Fall gar kein Spielverderber ist, sondern eine wirklich wichtige Ressource. Und könntest sagen, okay, wir sind wirklich alle sehr happy mit dieser Idee, aber lasst uns doch mal prüfen, ob man das nicht auch negativ sehen könnte. Und dann könntest du vielleicht ein, zwei neue Frames, Rahmen anbieten, mit denen man diese euphorische Situation vielleicht gar nicht mehr so euphorisch sehen kann und könntest dazu beitragen, dass Risiken, die in jeder Idee drinstecken, vielleicht gesehen werden, die man vorher ausgeblendet hat. Oder, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, Reframing zeigt Alternativen auf. Wenn die Situation alternativlos negativ ist, hast du hinterher Alternativen, die auch wieder Handlungsspielräume ermöglichen. Aber auch andersrum funktioniert es, du hast eine grandiose Idee, die eigentlich super ist und nichts spricht gegen sie. Wenn du aber Reframing konsequent einsetzt, wirst du auch für die beste Idee noch eine negative Alternative finden. Also ein mächtiges Werkzeug für dich, für die anderen, sogar ein Stück weit fürs Coaching, zum Bessermachen, zum Schlechtermachen. Und nie stellst du dabei die objektive Realität in Frage, sondern immer nur den subjektiven Rahmen, den du bewusst veränderst. In der nächsten Episode stelle ich dir nun 7 konkrete Reframing-Methoden vor, die genau auf diesem Fundament aufbauen. Das heißt, wir stellen uns diesen Rahmen, den wir nächste Woche sehr konkret herausarbeiten, wirklich physisch vor und betrachten, wie wir die Welt durch diesen Rahmen sehen. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei und wünsche dir bis dahin sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Unternehme was, dein Heiko.